Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute mit Arndt Reuning herzlich willkommen. Was würde sich an meinem persönlichen Wohlbefinden ändern, wenn ich Millionen Euro im Lotto gewinnen würde? Nicht besonders viel, sagt eine bestimmte Theorie aus der Psychologie, die Setpoint-Theorie. Und auch für alle Nicht-Lotto-Gewinner könnte sie relevant sein. Dazu mehr im Verlauf der Sendung. Jetzt zu Beginn geht es aber zunächst einmal um Organtransplantationen. Vor 3 Jahren sorgten Experimente von US-amerikanischen Neurowissenschaftlern für Aufsehen. Sie hatten die Gehirne von toten Schweinen zumindest zum Teil wieder zurück ins Leben geholt. Sie hatten dazu ein komplexes System aus Sensoren, Pumpen und Infusoren konstruiert. Mit diesem BrainX-System gelang es ihnen, 4 Stunden nach dem Tod der Tiere den Sauerstoffgehalt in den Schweinehirnen wieder zu normalisieren. Und einige Nervenzellen ließen sich auch wieder aktivieren. Jetzt sind die Forschenden einen Schritt weiter gegangen. Sie haben erprobt, ob sich Zellen und Organe in ganzen toten Schweinen wiederherstellen lassen. Ihre Ergebnisse stellen sie heute im Fachblatt Nature vor. Mein Kollege Martin Winkelheide hat sich die Veröffentlichung angesehen. Martin, funktioniert das denn? Lassen sich Organe von toten Schweinen bildlich gesprochen wieder erwecken?
Erstaunlich gut. Also viele der Abbauprozesse, die typischerweise nach dem Tod eintreten, die ließen sich stoppen, teilweise sogar umkehren. Viele Organe und Zellfunktionen konnten die Forschenden wieder normalisieren. Der apparative Aufwand, der ist enorm. Es handelt sich auch noch um Grundlagenforschung. Anwendungen sind aber denkbar, sagen die Forschenden der Yale School of Medicine in New Haven. Vor allem im Bereich der Transplantationsmedizin, also wenn es darum geht, Spenderorgane möglichst lange in einem guten Zustand zu halten.
Und dieses Experiment, wie lief das ab, ganz konkret?
Also die Versuchsschweine sind zunächst narkotisiert worden, dann kam ein Stromschlag, Herzstillstand. Nach einer Stunde bei Raumtemperatur begann dann die eigentliche Behandlung. Die Hälfte der Tiere ist an ein ECMO-Gerät angeschlossen worden, wie wir es aus der Intensivmedizin kennen. Das Gerät ersetzt ja die Herz- und die Lungenfunktion, belädt die roten Blutzellen mit Sauerstoff und pumpt dann das sauerstoffreiche Blut in den Körper rein. Die andere Hälfte der Tiere, die wurde an das neuartige OrganX-System angeschlossen. Das ist so eine Weiterentwicklung von BrainX und neben körpereigenem Blut wird da eine spezielle Perfusionsflüssigkeit benutzt. Es enthält künstliches, also synthetisches Hämoglobin, das dann mit Sauerstoff beladen wird.
Also künstlich hergestelltes Hämoglobin, warum ist das denn besser als natürliches aus dem Blut?
Das Molekül ist kleiner und passt besser auch durch kleinste Blutgefäße hindurch und kann so die Durchblutung von Geweben verbessern oder auch wiederherstellen. Mit dem Tod beginnen ja sehr schnell Abbauprozesse, Zellen sterben ab, Membranen werden durchlässig, Blutgefäße lecken oder kollabieren. Und die Behandlung mit dem ECMO-Gerät konnte viele dieser todestypischen Abbauprozesse nicht stoppen. Es kam also trotzdem zum Kollaps von Gefäßen, auch von größeren Gefäßen, vor allem weil sich Blutgerinnsel bildeten. Bei dem OrganX-System wird daher auch Heparin gegeben, um die Blutgerinnung zu blockieren. Und in die Perfusionsflüssigkeit kommt noch ein gutes Dutzend weiterer Wirkstoffe. Mittel gegen Entzündungen, gegen Zellschäden und auch Signalstoffe, die den Zelluntergang verhindern sollen. Und bei dem OrganX-System wird wie bei der Dialyse einer Blutwäsche, also die Perfusionsflüssigkeit, ständig von ungünstigen Stoffen gereinigt.
Eine ausreichende Durchblutung ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Zellen und Organe wieder arbeiten. Aber wie gut hat das denn hier funktioniert? Wie gut haben Sie gearbeitet?
Also nach 6 Stunden hatte sich die Sauerstoffversorgung im gesamten Körper der mit OrganX behandelten Schweine normalisiert. Zum Teil sind auch bereits kollabierte feine Gefäßsysteme repariert worden. Auch der Zellstoffwechsel scheint sich weitgehend normalisiert zu haben. Aber einzelne Zellfunktionen sagen ja noch wenig darüber aus, ob ein komplexes Organ wie die Niere zum Beispiel wieder alle Funktionen erfüllt. Um das zu prüfen, müsste die Niere eines mit OrganX behandelten Schweines in ein anderes Schwein transplantiert werden. Und dieser Versuch steht noch aus.
Aber trotzdem denken die Forschenden bereits über mögliche Anwendungen für die Transplantationsmedizin nach.
Ja, auf lange Sicht könnte es vor allen Dingen in Ländern wie den USA hilfreich sein. Denn da ist es ja so, dass auch Menschen Organe entnommen werden dürfen, die einen Kreislaufstillstand erlitten haben und nicht reanimiert werden konnten. Bei uns gilt das Hirntodkriterium, also viel strenger. Und beim Herzstillstand kommt es eben darauf an, die Zeit bis zur Organentnahme möglichst kurz zu halten oder die Organe zu schützen und frisch und funktionstüchtig zu halten. Dabei könnte OrganX helfen.
Vielen Dank, Martin Winkelheide, über das System OrganX, das selbst nach dem Tod noch Organfunktionen aufrechterhalten und wiederherstellen kann. Was haben die USA, die UdSSR, Japan, China und Indien und Europa gemeinsam? Alle sechs haben schon Raumschiffe zum Mond geschickt und sind teils sogar auf dem Erdtrabanten gelandet. Im Fall der US-Amerikaner sogar mit Astronauten an Bord. Nun gibt es einen Newcomer. Südkorea will erstmals eine Sonde auf eine Mondumlaufbahn schicken. Natürlich geht es dabei vor allem um nationales Prestige, aber eben nicht nur, sondern auch um spannende Wissenschaft. Guido Meyer berichtet.
Eine Falcon 9 der kalifornischen Firma SpaceX wird es sein, die den Korea Pathfinder Lunar Orbiter, abgekürzt KPLO, ins All schießt. Im Weltraum angekommen, schraubt sich die Sonde spiralförmig immer höher und weiter von der Erde weg, solange bis sie in 4 Monaten, also Mitte Dezember, von der Schwerkraft des Mondes eingefangen wird.
Die Mission ist eine große Herausforderung, denn in Korea haben wir damit noch keine Erfahrungen. Wir wollen aber nicht nur zum Mond, weil andere Länder es auch machen, sondern wir erhoffen uns dadurch einen Technologieschub und eine Steigerung unseres nationalen Selbstwertgefühls.
Kaung Kim arbeitet am Geologischen Forschungszentrum der Universität für Wissenschaft und Technologie in Daejeon. Deren Abteilung für geophysikalische Exploration hat Südkoreas erste Mondsonde in den vergangenen 4 Jahren entwickelt. Seit wenigen Wochen hat sie auch einen Namen, Danuri, ein Kunstwort, das die koreanischen Begriffe für Mond und für Genießen zusammenbindet. Aus einer Umlaufbahn heraus soll Danuri auf die Mondoberfläche hinunterblicken.
Flüchtige Elemente wie Sauerstoff und Spurenelemente wie Zink oder Zinn kommen auf dem Mond relativ selten vor. Sie wurden noch nie näher untersucht. Ich bin für das Gammastrahlenspektrometer an Bord der Sonde zuständig. Damit hoffen wir, die Ausbreitung solcher Elemente auf der Mondoberfläche bestimmen zu können. Und das als erstes Land überhaupt.
Vergleicht man die Verteilung seltener Elemente auf dem Mond mit jener auf der Erde, könnte das die These bestärken oder widerlegen, dass der Mond einst aus der frühen Erde herausgeschlagen wurde. Denn dann müssten die Konzentrationen von Spurenelementen auf Erde und Mond ähnlich sein. Alle 2 Stunden soll Südkoreas Sonde in etwa 100 Kilometern Höhe über einen der Pole des Mondes fliegen. Denn der Nord- und der Südpol bilden den 2. Schwerpunkt der Mission.
Die schattigen Regionen des Mondes sind höchst interessant. In diese Krater an den Polen fällt nie ein Sonnenstrahl. In ihnen ist es mit 170 Grad Celsius extrem kalt. Wassermoleküle, die dort hineingeraten, bleiben für immer dort. Gibt es genug davon, entsteht Eis.
Die Planetologin Brett Denevi von der Johns Hopkins University in Lowell im US-Bundesstaat Maryland gehört zum Team der Shadow Cam, die als Experiment auf dem KPLO mitfliegt.
Normalerweise könnten Sie mit einer optischen Kamera nichts sehen, wenn Sie über dunkle Krater fliegen. Ihre Bilder wären alle schwarz. Aber wir haben die Shadow Cam so konstruiert, dass sie 200 Mal lichtempfindlicher ist als alle bisherigen Kameras in der Raumfahrt. Ein winziger Bruchteil des Sonnenlichts, das die Krater von außen bescheint, wird in sie hinein reflektiert. Dieses Licht wird uns verraten, was sich in diesen Kratern befindet.
Vermutlich Wassereis, so die Erwartungen von Planetenwissenschaftlern. Aus diesem Eis ließe sich womöglich Trinkwasser für Astronauten einer künftigen Mondbasis gewinnen und Raketentreibstoff für die Rückreise zur Erde, betont Kaung Kim.
Wir Menschen werden zum Mond zurückkehren und dort bis 2030 eine Station errichten. Unsere Mission soll zeigen, dass Südkorea künftig in der Lage ist, sich an derart anspruchsvollen internationalen Mondmissionen zu beteiligen.
Gelingt der Flug in die Mondumlaufbahn, soll wenige Jahre später Südkoreas erster Mondrover landen und die Flagge des Landes hinunter auf die Mondoberfläche bringen.
Guido Meyer war das über die südkoreanische Mondmission Danuri. Die Liebe ist stark wie der Tod. All you need is love. Wenn man der Bibel und den Beatles Glauben schenken möchte, dann gehört die Liebe zu den besten Dingen, die einem Menschen widerfahren können. Aber fast niemandem bleibt es im Leben erspart, mit dem Ende der Liebe konfrontiert zu werden. Zum Beispiel, weil eine Beziehung zu Bruch geht oder weil der geliebte Mensch stirbt. Welche Folgen solch ein Verlust hat für das persönliche Wachstum, das wollten zwei deutsche Forscherinnen herausfinden. Anhand von Daten aus einer langfristig angelegten Befragung von über 30.000 Menschen, dem sogenannten sozioökonomischen Panel. Das Ergebnis wurde nun gerade veröffentlicht im Fachmagazin PLOS ONE. Eine der beiden Wissenschaftlerinnen ist Eva Asselmann, Professorin an der Health and Medical University in Potsdam. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Ich wollte wissen, was bedeutet es denn für die eigene Persönlichkeit, wenn man einen Menschen verliert, mit dem man durch eine romantische Beziehung verbunden war?
Wir haben das in einer sehr großen Studie untersucht und hatten da die Vorannahme, dass sich das eher negativ auswirkt, dass danach unter anderem unsere Kontrollüberzeugung absinkt, wir danach also davon ausgehen, dass wir weniger Kontrolle haben über unser eigenes Leben und über die Dinge, die uns im Leben so widerfahren. Überraschenderweise zeigte sich aber das Gegenteil, beziehungsweise die Hypothese konnte nur bedingt bestätigt werden. Und zwar war es so, dass im allerersten Jahr Personen durchaus eine abgesenkte Kontrollüberzeugung hatten nach der Trennung. In den Folgejahren stieg ihre Kontrollüberzeugung aber sukzessive immer weiter an, sodass sie schlussendlich einige Jahre nach der Trennung, übrigens auch nach dem Tod eines Partners oder einer Partnerin, eine höhere Kontrollüberzeugung hatten, als das in den Vorjahren vor diesem Ereignis der Fall war.
Kontrollüberzeugung, also das Gefühl oder eben die Überzeugung, das eigene Leben im Griff zu haben.
Genau, die Kontrollüberzeugung ist ein ganz, ganz wichtiges Persönlichkeitsmerkmal, das unter anderem einhergeht mit einer besseren Gesundheit, glücklicheren sozialen Beziehungen oder auch mehr Erfolg in Schule und im Beruf. Und zwar bezeichnet das die Eigenschaft, dass wir davon überzeugt sind, unser Leben und die Dinge, die uns im Alltag widerfahren, kontrollieren zu können. Und das ist natürlich ganz wichtig, unter anderem, damit ich motiviert und mit viel Drive an neue Dinge herangehen kann. Denn nur so schaffe ich es auch, mich neuen Herausforderungen zu widmen, mich voll und ganz für eine Sache zu engagieren. Und das führt natürlich auch dazu, dass ich mich besser fühle.
Und ungefähr ein Jahr, haben Sie gesagt, dauert es, bis sich diese Kontrollüberzeugung wieder einstellt nach dem Verlust einer Beziehung. Heißt das tatsächlich, die Zeit heilt alle Wunden?
Wir haben uns natürlich nur dieses eine Persönlichkeitsmerkmal angeguckt. Es kann durchaus sein, dass in Bezug auf andere Eigenschaften sich da auch langfristig negative Effekte zeigen. Zum Beispiel, wenn es eine sehr dramatische Trennung war, dass es mir danach möglicherweise schwerer fällt, anderen wieder zu vertrauen, mich voll und ganz auf eine neue Beziehung einzulassen. Wenn wir uns jetzt aber nur hier diese Kontrollüberzeugung anschauen, dann scheint es tatsächlich auch positive Effekte zu haben. Wir haben uns natürlich auch gefragt, warum ist das denn eigentlich so, weil wir ja eine ganz andere Vorannahme hatten. Und eine mögliche Erklärung könnte sein, dass man zwar in den ersten Wochen, Monaten, möglicherweise auch Jahren nach der Trennung ja deprimiert ist, erschüttert und erstmal davon ausgeht, Mensch, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt weiterleben soll und wieder zurückfinden soll in den Alltag, weil ich so krassen Liebeskummer habe. Langfristig machen die meisten Menschen aber die Erfahrung, dass es ihnen doch irgendwie gelingt, diese Trennung zu überwinden, häufig auch besser, als sie das vorher gedacht hätten. Und das kann natürlich diese Annahme bestärken, hey, ich schaffe es auch mit großen Herausforderungen, mit Schicksalsschlägen umzugehen und diese auch zu überwinden, zumindest langfristig.
Jetzt besitzen Menschen aber doch recht unterschiedliche Persönlichkeiten. Inwieweit lassen sich denn da überhaupt allgemeingültige Aussagen darüber treffen, wie Menschen mit dem Ende einer Liebesbeziehung umgehen?
Die Persönlichkeit spielt immer eine ganz, ganz wichtige Rolle dafür, wie wir einzelne Erfahrungen bewerkstelligen, und in Abhängigkeit von der Persönlichkeit ergeben sich da auch wichtige Unterschiede. Das haben wir uns in dieser Studie tatsächlich nicht im Detail angeschaut, sondern haben hier nur durchschnittliche Veränderungen berücksichtigt. Das ist immer ganz wichtig im Hinterkopf zu behalten bei solchen Studien. Es geht da in der Regel um durchschnittliche Veränderungen über ganz, ganz viele Menschen hinweg, und im Einzelfall kann es mitunter auch anders sein. Wir wissen allgemein aus der Resilienzforschung, die sich also mit der Frage befasst, wie Menschen mit schweren Schicksalsschlägen, mit Krisen umgehen, dass es große Unterschiede gibt zwischen einzelnen Personen, wie sie mit Herausforderungen und größeren Problemen umgehen. Vielen Menschen gelingt es tatsächlich, die recht gut zu bewerkstelligen. Die sind also durchaus resilient. Es gibt aber auch Menschen, die an Schicksalsschlägen gefühlt zerbrechen und die da langfristig auch schwerwiegende psychische Probleme davontragen durch so etwas.
Aber die Tendenz geht doch dahin, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dass Menschen auch durch dramatische Ereignisse, auch durch drastische Einschnitte in ihr Leben nicht langfristig beeinträchtigt werden, sondern immer wieder sozusagen zu ihrem individuellen Wohlfühllevel zurückkehren.
Ja, das ist eine wichtige Theorie in der Psychologie, nämlich die Setpoint-Theorie, die davon ausgeht, dass jeder Mensch seinen ganz eigenen individuellen Setpoint im Wohlbefinden hat. Es gibt also Menschen, die sind gewohnheitsmäßig etwas glücklicher als andere. Und die Theorie geht davon aus, dass man immer wieder dahin zurückkehrt. Sprich, es kann also sein, dass wir uns durch positive oder negative Erfahrungen kurzfristig besser oder schlechter fühlen. Diese Einflüsse sind aber nur kurzfristiger Natur und langfristig kehren wir dann wieder zu unserem Setpoint zurück. Natürlich gibt es auch viele Studien, die sich angeschaut haben, ist das denn wirklich so? Und tatsächlich scheint die Theorie im Großen und Ganzen doch auf sehr, sehr viele positive wie negative Ereignisse zuzutreffen. Zum Beispiel Lottogewinne oder auch Hochzeiten, ebenso wie negative Erfahrungen, beispielsweise Trauer, Krankheit, Arbeitslosigkeit. Im Schnitt bewegen sich Menschen langfristig dann wieder hin zu ihrem ursprünglichen Ausgangsniveau. Auch das haben wir untersucht in einer Studie, wo wir uns angeschaut haben, wie sich das Wohlbefinden verändert in den Jahren vor und nach dem Tod des Partners oder der Partnerin oder auch des eigenen Kindes. Und selbst hier bei diesen wirklich schwerwiegenden, schrecklichen Erfahrungen konnten wir zeigen, dass die Theorie gestützt wird durch unsere Daten.
Also tendenziell besteht natürlich das Bestreben der Menschen, mit diesen Situationen zurechtzukommen und die meisten schaffen es auch ganz gut. Aber was ist denn, wenn ich merke, ich schaffe es eben nicht? Haben Sie auch für solche Fälle einen Rat?
Generell ist natürlich diese erste Phase der akuten Trauer bei einer Trennung, aber auch gerade beim Tod eines geliebten Menschen ganz, ganz schrecklich und furchtbar. Da müssen wir leider durch und es gibt da keine wirkliche Abkürzung, die man nehmen kann. Hilfreich kann es immer sein, sich anzuvertrauen nahestehenden Personen, sich möglicherweise auch professionelle Hilfe zu holen, die einen da begleitet in dieser sehr schweren Phase der Trauer. Wenn ich jetzt aber merke, Mensch, das Ereignis ist schon längere Zeit her und mir geht es wirklich sehr, sehr schlecht und da ist gar keine Besserung in Sicht. Da ist es wirklich empfehlenswert, sich professionelle Hilfe zu holen, lieber frühzeitig, um da die entscheidende psychologische Unterstützung zu erfahren und wieder zurückzufinden ins Leben. Die erste Anlaufstelle kann ja immer der Hausarzt sein oder die Hausärztin, die einen dann weitervermitteln, beispielsweise an einen Psychologen oder eine Psychologin.
Sagt Eva Asselmann von der Health and Medical University Potsdam. Woran wir wachsen, welche Lebensereignisse unsere Persönlichkeit prägen und was uns wirklich weiterbringt. So lautet auch der Titel ihres Buches, das Ende August erscheint und auch die beiden Studien aufgreift, über die ich mit ihr gesprochen habe. Und damit kommen wir nun zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages mit Piotr Heller.
Beim Schutz vor Covid-19 haben Kinder auch wörtlich die Nase vorn. Denn ihre Nasenschleimhäute sind besser darin, das Virus SARS-CoV-2 zu bekämpfen, als die von Erwachsenen. Das zeigen Laborexperimente, bei denen Forscher aus Australien Schleimhautproben einiger Kinder und Erwachsener dem Virus aussetzten. Auf den Schleimhäuten der Kinder vermehrte sich das Virus langsamer als auf denen der Erwachsenen, berichtet das Team im Fachblatt PLOS Biology. Das könnte ein Grund sein, warum das Virus Kindern weniger anhaben kann. Das Team hat die Schleimhäute von 23 Kindern im Alter von 2 bis 11 Jahren untersucht. Auf die Altersunterschiede der Kinder sind die Studienautoren nicht weiter eingegangen. Die Unterschiede zwischen Kindern und Erwachsenen waren bei den Corona-Varianten jeweils anders ausgeprägt. So war der Vorteil der Kinderschleimhaut bei der Delta-Variante deutlicher als bei Omikron. Forscher aus Israel haben Mäuseembryonen aus Stammzellen erschaffen. Das Team nutzte einen speziellen Bioreaktor, in dem sich die Stammzellen zu Embryonen entwickelten. Für den Prozess waren weder Eizellen noch Spermien notwendig. Die Forscher beschreiben im Magazin Cell, dass sie die Stammzellen 8,5 Tage lang heranwachsen ließen, was etwas weniger als der halben Trächtigkeitsdauer einer Maus entspricht. Die auf diese Weise erschaffenen Embryonen hätten einen Verdauungstrakt, ein schlagendes Herz und Ansätze eines Gehirns. Sie ähnelten echten Mäuseembryonen zu 95%. Die Technologie könnte dabei helfen, die Entwicklung von Embryonen zu studieren. Auf lange Sicht könnte sie auch eine Möglichkeit sein, Gewebe für medizinische Anwendungen zu gewinnen. Das Great Barrier Reef hat an manchen Stellen die größte Korallenabdeckung seit Beginn der Aufzeichnungen. Wie die australische Meeresforschungsbehörde mitteilt, ist der nördliche Teil des Riffs zu 36% von Korallen bedeckt, der mittlere zu 33%. Das sind deutlich höhere Abdeckungen als im Vorjahr und Rekordwerte. In den südlichen Regionen des Riffs sank die Korallenabdeckung jedoch, was auf eine Seesternplage zurückzuführen sei. Das zeige, wie empfindlich das Riff auf Veränderungen reagiere. Bei steigenden Wassertemperaturen können die Korallen ausbleichen und sterben. Zwar ist es dieses Jahr zu einer solchen Korallenbleiche gekommen, jedoch war sie laut Behördenangaben nicht so intensiv wie in den Jahren 2016 und 2017. Daher seien bei dieser Bleiche weniger Korallen gestorben. Forscher haben einen neuen Rekord bei Supraleitern aufgestellt. Supraleiter sind Materialien, durch die elektrischer Strom ohne Widerstand fließt. Man könnte mit ihnen besonders effiziente Stromtrassen oder elektrische Geräte bauen. Jedoch funktionierte Supraleitung bislang nur bei extrem niedrigen Temperaturen, was jegliche Anwendungen in großem Stil unpraktisch machte. Vor knapp 2 Jahren stellten Forscher aus den USA und der Schweiz ein Material aus Kohlenstoff, Schwefel und Wasserstoff vor, das bei Raumtemperatur supraleitend ist. Jedoch funktionierte es damals nur bei einem Druck von knapp 270 Gigapascal, also unter Bedingungen, wie sie in der Nähe des Erdkerns herrschen. Nun berichtet das gleiche Team im Fachblatt Chemical Communications, das Material weiter verfeinert zu haben, sodass es schon bei einem Drittel dieses Drucks funktioniert. Das ist zwar immer noch aufwendig, aber ein kleiner Schritt in Richtung praktisch nutzbarer Supraleiter. Nun ist auch eine ganze Spinnengattung nach dem Musiker David Bowie benannt. Hinter der Namensgebung steckt der Arachnologe Peter Jäger vom Senckenberg-Institut. Bereits 2008 hat der Spinnenforscher eine Art nach dem inzwischen verstorbenen Musiker benannt. Nun gab er einer ganzen Gattung mit insgesamt 54 Arten den Namen Bowie. Die Arten gehören zu den Kammspinnen und sind von Nepal und Südindien über Südostasien bis nach Papua-Neuguinea zu finden, wo sie vornehmlich im Laubstreu von Wäldern leben. Jäger hat die Arten im Fachblatt Zootaxa beschrieben. Sie tragen nun Namen wie Ziggy Stardust, Major Tom und Heroes, die auf Titel und Charaktere des Musikers anspielen.
Sternzeit 4. August. Eine James-Bond-Landung und das Marsleben. Gäbe es auf dem Mars grüne Männchen, so hätten sie übermorgen vor 10 Jahren sicher gestaunt. In einer waghalsigen Mission landete das rollende Forschungslabor Curiosity, Neugier, im roten Staub. Es musste ein Manöver überstehen, das jeden James-Bond-Film auszeichnen würde. Die Raumkapsel trat in die Atmosphäre ein, hielt tausende Grad an Reibungshitze aus und schwebte schließlich an Fallschirmen herab. Kurz vor dem Aufsetzen zündeten Bremsraketen, die die Landeeinheit in der Luft hielten. Der Rover wurde die letzten Meter vollautomatisch abgeseilt. Dann stieg die schwebende Plattform wieder auf und stürzte einige Kilometer entfernt auf die Oberfläche. Seitdem erforscht Curiosity den Gale-Krater. Fast 30 Kilometer hat der Rover schon zurückgelegt und an vielen Stellen Staub und Gestein untersucht. Wie sich zeigt, gab es in dem Krater einst große Wassermengen. Mars verfügte schon früh über die passenden chemischen Stoffe für die Entstehung von Leben. Die Analyse des Rovers belegt, dass der Methangehalt der Marsatmosphäre schwankt. Die Fachleute sind fasziniert, denn das Methan stammt entweder aus geologischen Prozessen oder, das ist allerdings unwahrscheinlicher, gar aus biologischen. Curiosity zeigt auch, dass die kosmische Strahlung, die mangels eines Magnetfelds ungehindert die Oberfläche erreicht, für Menschen auf dem Mars eine Gefahr darstellt. Die NASA hat die Mission kürzlich bis mindestens 2025 verlängert. Die Neugier auf den Mars ist noch lange nicht gestillt.
Und das war Forschung aktuell, heute mit Arndt Reuning.